Sehr geehrte Kolleginnen und sehr geehrte Kollegen, ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung, hier im Billroth-Haus aktiv bei einer Veranstaltung mitwirken zu dürfen. Es geht um koronare Herzerkrankung. Ich darf Ihnen ein Update geben über die medikamentöse Therapie bzw. über die Antiplättchentherapie. Mein Name ist Hans Altenberger. Ich bin ärztlicher Leiter im Rehabilitationszentrum Großgmain und meine Profession ist Kardiologe. Ich darf starten mit den aktuellen Konzepten zur antiischämischen Behandlung und Antiplättchentherapie bei chronischen Koronarsyndromen. Wie Sie wissen, ist die medikamentöse Therapie der koronaren Herzerkrankung, vor allem der Angina pectoris, eine potente Therapie. Und wir haben gelernt, dass sich die medikamentöse Therapie hier mit der interventionellen Therapie, mit der percutanen Intervention, mit Stent-Implantationen oder auch mit Bypass-Operationen durchaus messen kann. Wir haben das gelernt in der Courage-Studie schon vor einigen Jahren, publiziert im Jahr 2007, wo man gesehen hat, dass die medikamentöse Therapie der interventionellen Therapie eigentlich ebenbürtig ist. Und das hat sich auch wieder gezeigt in der Ischämie-Studie. Natürlich, um ehrlich zu sein, muss man davon ausgehen, dass es viel Crossovers gegeben hat zwischen den Studienarmen. Mit anderen Worten, es gibt Patienten, die um die Intervention nicht herumkommen. Aber die medikamentöse Therapie in der Therapie der koronaren Herzerkrankung und vor allem auch der Angina pectoris hat seinen Stellenwert. Ich darf Ihnen einen Patienten vorstellen, der bei uns zur Rehabilitation aufgenommen wurde, ein 67-jähriger Patient, männlich, 162 cm, 82 Kilogramm mit einer bekannten koronaren Herzerkrankung oder einem bekannten chronischen Koronarsyndrom, wie man jetzt eigentlich modernerweise das bezeichnet. Er hatte bereits im Jahr 2009 einen Stent in der LAD bekommen und im Jahr 2013 einen Stent in der CX. Bekannt ist auch ein chronischer Verschluss der rechten Koronararterie. An Risikofaktoren bietet er zusätzlich eine Hypertonie, eine Hyperlipidämie, eine Adipositas und er hat früher geraucht. Also ein klassischer Fall eines Patienten mit einer koronaren Herzerkrankung mit allen Risikofaktoren und bereits stattgehabten Interventionen. Er präsentiert sich in gutem Allgemeinzustand, berichtet aber über rezidivierendes thorakales Brennen am Beginn von körperlichen Belastungen. Im EKG sieht man einen Sinusrhythmus und entsprechend des Verschlusses der rechten Koronararterie ein negatives T in 3 und in AVF. Im Echo findet sich eine gute Linksventrikelfunktion und in der Ergometrie ist der Patient nur bis 72% belastbar, das waren 100 Watt, und abgebrochen wurde wegen zunehmender Angina pectoris. Und der Patient berichtete auch, er hat im Alltag ein thorakales Brennen, belastungsabhängig. Das LDL-Cholesterin war zu dieser Zeit, wie sich der Patient vorgestellt hat, bei uns mit 69 Milligramm pro Deziliter im Zielbereich. Heute würde man sagen, der Zielbereich liegt bei unter 55 Milligramm pro Deziliter. Bei der Aufnahme bestand die Medikation aus Thromboas, einem Plättchenhemmer, Atorvastatin und Ezetrol, verantwortlich für die Lipidsenkung, Nomexur als Anti-Anginosum, Ramipril zur Therapie seiner Hypertonie, Eutirox wegen der Schilddrüsenproblematik, Pantoprazol als Magenschutz und Nicolan quasi auch als antiangenöse Substanz. Nun, die antiangenöse Therapie der koronaren Herzerkrankung ist ein mehrstufiger Prozess. Die Standardtherapie, und ich werde Ihnen das jetzt dann im Einzelnen mit Ihnen durchgehen, besteht eigentlich aus Beta-Blockern oder und der Verabreichung von Calcium-Antagonisten. In einer zweiten Linie kann man dann Beta-Blocker, Calcium-Antagonisten kombinieren oder ein Zweit-Drittlinien-Medikament dazugeben, wie zum Beispiel ein langwirksames Nitrat, ein Ivabradin, ein Ranolazin oder ein Trimetazin, abhängig von den zugrunde liegenden klinischen oder vom zugrunde liegenden klinischen Szenario. Wenn ein Patient eine hohe Herzfrequenz hat, wird man eher zum Beta-Blocker und zum Ivabradin greifen, wenn das notwendig ist. Wenn ein Patient eine niedrige Frequenz hat, wird man sich scheuen, einen Beta-Blocker zu geben. Und dann wird man eher ein langwirksames Nitrat geben und das vielleicht mit Nicorandil, Ranulazin oder Trimetazin kombinieren. Bei einer Herzinsuffizienz ist natürlich der Beta-Blocker an erster Stelle, aber auch ein langwirksames Nitrat oder ein Evapradin. Und bei niedrigem Blutdruck wird man sich natürlich Medikamente überlegen, die jetzt den Blutdruck nicht senken. Da wird man um Beta-Blocker, um Nicht-Dihydropyridin-Calcium-Antagonisten herumkommen und eher modernere Substanzen wie Evapradin, Ranulazin, Trimetazin verabreichen. Also abhängig von der klinischen Grundsituation oder von den klinischen Umständen, mit anderen Worten. Generell ist es so, dass die Guidelines auch sagen, dass die medikamentöse Therapie von symptomatischen Patienten eine oder mehrere Medikamente erforderlich macht. Man soll Patienten aber nicht nur Medikamente geben, sondern man soll sie auch entsprechend schulen, aufklären über die Erkrankung, über die Risikofaktoren und die Behandlungsstrategien, die dahinter stecken. Und immer, wenn ich ein Medikament einem Patienten verabreiche, dann muss ich so wie in einem Qualitätskreis auch nach gewisser Zeit, nach ein paar Wochen, wieder nachschauen, hat es dem Patienten was gebracht und mir die Therapie wieder neu überlegen. Wirkt's, dann belasse ich's, wirkt's nicht, überlege mir was anderes oder setze dieses Medikament wieder ab. Wenn ein Patient eine akute Angina pectoris hat, also bei körperlicher Belastung oder aus der Ruhe heraus und es hört nicht aus und auf und er braucht ein Nitrat, dann werden kurzwirksame Nitrate, er braucht ein Medikament, dann werden kurzwirksame Nitrate bevorzugt. Hier ist der Nitrospray zu erwähnen. Und für die chronische Therapie der Angina pectoris, wie ich schon gesagt habe, sind Beta-Blocker und oder Calcium-Antagonisten Mittel der ersten Wahl. Die kann man dann auch kombinieren, das kann man in Erwägung ziehen, das ist eine Klasse 2a-Indikation. Und man kann auch langwirksame Nitrate geben als Klasse 2a-Indikation, beziehungsweise eine, je nach klinischer Situation, wie ich Ihnen zuerst ausführlich schon erklärt habe, neuere Substanzen dazu verabreichen. Antianginöse Therapie ist hier noch einmal im Detail aufgeführt innerhalb der Guidelines. Also noch einmal Nicorandil, Ranulazin, Ivabradin oder Trimetazin sollen dann in Erwägung gezogen werden, quasi als Second-Line-Behandlung, wenn Patienten Kontraindikationen haben für Beta-Blocker, für Calcium-Antagonisten, wenn sie diese nicht vertragen oder wenn sie mit den konventionellen Substanzen nicht das Auslangen finden. Bei Patienten mit niedriger Herzfrequenz, niedrigem Blutdruck kann Ranulazin oder Trimetazidin in Erwägung gezogen werden, auch als First-Line-Behandlung, um die Angina-Frequenz zu reduzieren und die Belastungstoleranz zu erhöhen. Und so kann also je nach zugrunde liegendem klinischen Szenario hier mit diesen Substanzen entsprechend hantiert werden. Bei hypertropher obstruktiver Kardiomyopathie sollte man keineswegs Nitrate verabreichen. Nun, diese neueren Substanzen wie das Trimetazidin, das Ranulazin und das Ivabradin, die wurden ja massiv beworben von der Industrie. Und interessanterweise haben die Firmen dann auch Studien gemacht, um diese eigentlich antianginösen Substanzen zu testen auf ihre Wirksamkeit, bezogen auf das Outcome, auf das kardiovaskuläre Outcome bei diesen Patienten. Es war also die Vorstellung, dass das Trimetazidin nicht nur eine antianginöse Substanz ist, sondern aufgrund seines Wirkprofils, das ja wirklich im Stoffwechsel wirkt, auch das kardiovaskuläre Outcome wie Tod, Myokardinfarkt, Hospitalisierungen wegen KHK zu verringern. Und hier hat man eine Studie erst ganz rezent publiziert im Lancet, die ATPCI-Studie mit Trimetazidin im Vergleich zu Placebo und hat hier gesehen, dass dieses Trimetazidin im Vergleich zu Placebo völlig ident wirkt. Also keine Auswirkung auf den chronischen Verlauf der koronaren Herzerkrankung hat. Sie sehen hier nicht, dass nicht nur der kombinierte Endpunkt aus Tod und Zuweisung wegen kardialer Ereignisse völlig ident war, sondern auch, dass die Angina eigentlich durch diese Substanz kaum beeinflusst war. Und das ist ein interessantes Phänomen. Wir kennen einige kleinere Studien durch das Trimetazidine, aber aus dieser großen Studie ist eigentlich sogar die Angina-Wirksamkeit dieser Substanz in Frage gestellt worden. Ähnliches gibt es bei Ranulazin. Sie sehen hier hat man auch in einer Form ähnlichen Hintergrund, nämlich dass man dieses Ranulazin als antiangenöse Substanz untersuchen wollte auf seine Auswirkungen auf ischämiebedingte Revaskularisierung und ischämiebedingte Hospitalisierung. Und auch hier im Vergleich zu Placebo gab es keinen Unterschied. Auch nicht bei ischämiegetriebenen Revaskularisationen allein im Vergleich zu Placebo. Auch hier gab es keinen Unterschied. Und auch die Angina-Häufigkeit wurde hier stark hinterfragt, beziehungsweise ergab sich kein Effekt auf die Angina-Häufigkeit. Also eine gewisse Kontradiktio zu den anderen zuvor publizierten Studien. Meistens in einem kleineren Patienten mit einer kleineren Patientenanzahl. Und in eine ähnliche Kerbe schlägt das Ibapradin. Man hatte auch hier einige Studien, die diese antiangenöse Wirksamkeit von Ibapradin durch die reine Frequenzsenkung, durch diese Wirkung auf den Funny Channel des Sinusknoten, kam es hier also zu einer gewissen antiangenösen Wirksamkeit. Und das hat man jetzt nachgeschaut, ob diese Herzfrequenzsenkung sich auf Tod, nicht fatalen Myokardinfarkt bei stabiler Herzinsuffizienz auswirken könnte. Die Idee war, dass hier es zu einem Abfall von Tod, nicht fatalen Myokardinfarkt bei stabiler KHK kommt. Und man hat also Patienten mit dokumentierter KHK und Herzfrequenz eingeschlossen. Die Einschlusskriterien waren nicht ganz trivial. Man musste diese Diagnose KHK-Herzfrequenz über 70 und ein Major-Kriterium haben mit Angina pectoris über CCS2, Hinweise für Myokardischemie im abgelaufenen Jahr oder eine Hospitalisierung im letzten Jahr. Oder zwei Minor-Kriterien, nämlich dass die Stoffwechselparameter nicht gut eingestellt waren oder eine zugrunde liegende Diabetes, eine BAVK oder man musste ein Raucher gewesen sein. Das waren immerhin 16.850 Patienten, die da randomisiert wurden. Und auch hier gab sich kein Unterschied zugunsten von Ibapradin. Im Gegenteil, es gab sogar in der Ibapradin-Gruppe, was den primären Endpunkt anbelangt, ein Signal, dass es hier zu einem Schaden kommt, zu einem Harm durch Ibapradin, insbesondere bei den Patienten, die eine stärkere Angina pectoris über gleich CCS Klasse 2 aufgewiesen haben. Und deswegen hat man auch diese Substanzen heruntergestuft in der Therapie-Pectoris. Also zusammengefasst, noch einmal Beta-Blocker, Calcium-Antagonisten, First Line, dann die Kombination dieser Substanzen und eigentlich als nächstes die langwirksamen Nitrate und erst dann geht man auf diese neueren, moderneren Substanzen. Ich komme jetzt zur antithrombotischen Therapie, zur Antiplättchentherapie bei der koronaren Herzerkrankung. Und hier geht es darum, Ereignisse zu reduzieren. Das ist nicht eine symptomatische Therapie, sondern hier geht es darum, Ereignisse zu reduzieren. Ein neues thrombotisches Ereignis. Und aufgrund dessen, und das hat sich historisch entwickelt, das wissen Sie seit langer Zeit, gibt man Aspirin 75 bis 100 Milligramm täglich bei Patienten, die früher einen Myokardinfarkt oder eine Revaskularisation hinter sich gebracht hatten. Klare Indikation, Klasse 1a-Indikation. Verträgt ein Patient das Aspirin nicht, wird es ausgewechselt durch Clopidogrel. Auch wenn ein Patient eine Aspirin-Intoleranz hat, Klasse 1b-Indikation. Aber auch wenn ein Patient eine PAVK hat oder einen Schlaganfall hinter sich gebracht hat, kann man es in Erwägung ziehen, das Aspirin auszutauschen, stattdessen ein Clopidogrel zu verabreichen. Die Primärprophylaxe mit Aspirin ist heruntergestuft worden. Sie wissen, es hat große Studien gegeben mit Aspirin in der Primärprophylaxe und man braucht hier eine definitive Evidenz für eine koronare Herzerkrankung in der Bildgebung. Wie weit jetzt diese Plaques ausgedehnt sein müssen, ob eine reine Koronarsklerose reicht oder ob es ein großer Plaque, eine 50-prozentige Stenose sein muss, dass man Aspirin gibt, das sagen uns die Guidelines nicht. Aber der Hausverstand sagt uns, je größer der Plaque, je ausgeprägter die Bildgebung, desto eher gibt man ein Aspirin, das ist eine klinische Entscheidung dann letztlich. Aber es ist nur mehr, es kann in Erwägung gezogen werden. Es muss nicht mehr sein. Die antithrombotische Therapie, wenn es darum geht, Plättchenhämmer zu verabreichen nach Interventionen, das ist keine triviale Angelegenheit, sondern das wird sehr komplex. Da geht es darum, ob zugrunde liegt eine stabile koronare Herzerkrankung oder ein akutes Koronarsyndrom. Nachdem es hier um das chronische Koronarsyndrom geht bei diesem Vortrag, möchte ich mich auf die linke Seite hier konzentrieren, auf die stabile koronare Herzerkrankung. Und hier ist es so, dass wenn ein Patient elektiv einen Stent bekommt und er ein normales Blutungsrisiko hat, dann bekommt er für 6 Monate eine duale Plättchenhemmung bestehend aus Clopidogrel und Thromboas. Clopidogrel deswegen, weil die neueren Substanzen wie Ticagrel oder Prasugrel eher im akuten Koronarsyndrom untersucht wurden und nicht im chronischen Koronarsyndrom. Besteht eine erhöhte Blutungsneigung? Hatte der Patient zum Beispiel eine Magenblutung? Hat er mal eine Hirnblutung gehabt? Besteht eine Lebererkrankung? Dann kann man auch diese duale Plättchenhemmung auf 3 Monate oder bei höchster Blutungsneigung sogar auf 1 Monat kombinieren und dann mit einer Single-Antiplättchentherapie weiterfahren. In gewissen klinischen Konstellationen, und Sie sehen hier das auf der linken Seite ganz unten, kann man sich auch überlegen, eine duale Plättchenhemmung weiterzuführen. Insbesondere dann, wenn zum Beispiel ein Diabetes besteht, wenn mehrere Stent-Implantationen mit schwierigem technischen Verlauf der Patient hinter sich gebracht hat, wenn eine chronische Niereninsuffizienz vorhanden ist, wenn ein hohes thrombotisches Risiko nachgewiesen ist, dann kann man eine duale Plättchenhemmung auch über 6 Monate ausdehnen, bis zu 3 Jahre. Und das wurde untersucht in der Pegasus-Studie. Ist eine Klasse 2b-Indikation, kann in Erwägung gezogen werden. Und diese duale Plättchenhemmung besteht dann zum Beispiel aus Aspirin und Clopidogrel für längere Zeit. Beim chronischen Koronarsyndrom wäre das so, dass man genau nach dieser Pegasus-Studie hier wechselt auf ein Ticagrelor 60 Milligramm zweimal täglich. Auch eine Klasse 2b-Indikation. Im chronischen Koronarsyndrom ist es manchmal so, dass man antithrombotische Substanzen wechseln muss. Das typische Beispiel ist, wenn ein Patient hier rechts unten unter Ticagrelor und Thromboas steht und berichtet über verstärkte Atemnot. Dann wird man sich überlegen, ob man wieder umsteigt auf Clopidogrel oder ob man dem Patienten Prasugrel gibt. Wenn man das jetzt durchspielt für Clopidogrel, dann sollte man Clopidogrel wieder voll loaden mit 600 Milligramm 24 Stunden nach der letzten Dosis von Ticagrelor und dann wieder mit 75 Milligramm pro Tag weiterführen. Und diese Abbildung aus den Guidelines ist sehr, sehr wertvoll für den klinischen Alltag. Sollte man auch in der Ordination oder im Krankenhaus bei sich liegen haben, weil das ist ein häufiges Problem, ein häufiges klinisches Problem, das bei diesen KHK-Patienten auftritt. Nämlich, wie funktioniert der Wechsel? Auch Prasugrel würde man zum Beispiel loaden mit 60 Milligramm 24 Stunden nach der letzten Ticagrelor-Dosis. Also eine genaue Anleitung, wie man vorgeht, praxisrelevant. Schwierig wird es, wenn man eine Triple-Therapie braucht. Und das kommt dann zu tragen, wenn Patienten eine Indikation für eine orale Antikoagulation haben, zum Beispiel Vorhofflimmern, die haben ein Makomar oder ein NOAC, und bekommen jetzt einen Stent. Und da ist es so, dass Patienten periprozedural auf jeden Fall Aspirin und Clopidogrel verabreicht bekommen, das ist eine Klasse 1c-Indikation. Und wenn dann eine Triple-Therapie weitergeführt werden muss, also man beginnt wieder mit der oralen Antikoagulation und braucht zusätzlich Thromboas und Clopidogrel, dann sollte man kein Marcomar verwenden, sondern wenn immer es geht, ein NOAC verwenden, ein neueres orales Antikoagulans, ist eine Klasse 1a-Indikation. Und wichtig ist es hier, dass man die volle Dosis der NOACs verwendet. Da wird oft der Fehler gemacht, dass man eine geringere Dosis verwendet, weil man sich fürchtet vor Blutungen. Die Guidelines sagen, man soll Apixaban 2x5 Milligramm geben oder Dabigatran 2x150 oder Edoxaban 60 Milligramm täglich oder Rivaroxaban 20 Milligramm täglich. außer es ist eine hohe Blutungsneigung bekannt oder man hat eine Kontraindikation für eine hohe, für diese hohe Dosierung. Und neu ist jetzt, dass man die Triple-Therapie nicht mehr 3 oder 1 Monate gibt, sondern nur mehr eine Woche. Sie sehen hier das anhand der neuen Guidelines beim NSTEMI. Man gibt also die Triple-Therapie auch elektiv, wenn man sie nach einem Stent verabreichen muss, nur mehr eine Woche. Zum Beispiel im Spital oder für eine Woche, wenn der Patient nach Hause geht, aus dem Krankenhaus, insgesamt eine Woche. Und dann wechselt man bei der normalen Therapie, beim normalen Verlauf, auf eine duale Plättchenhemmung. Und die wäre also beim NSTEMI 1 Jahr lang und beim elektiven Patienten für 6 Monate zu verabreichen. Und dann fährt man mit dem NOAC allein weiter. Und in dieser Konstellation bei elektiven Patienten kommt auch wieder das NOAC mit dem Clopidogrel zusammen. Und auch bei Zustand nach akutem Koronarsyndrom, STEMI, NSTEMI, ist es so, dass man das NOAC bzw. die Antikoagulation in der Regel mit Clopidogrel kombiniert und nicht mit Prasugrel oder Ticagrelor. Also eine Woche, das ist wichtig, das hat sich geändert. Wenn jetzt ein hohes Blutungsrisiko besteht, dann ist es ganz klar, dass man eher Rivaroxaban bzw. Dabigatran geben sollte, weil für diese Substanzen ist die niedrige Dosis, die niedrigere Dosis mit 15 Milligramm Rivaroxaban oder Dabigatran 2x 110 Milligramm möglich und auch getestet in dieser Indikation. Wenn man ansonsten Eliquis zum Beispiel gibt, 2x 5 Milligramm, man hat ein normales Blutungsrisiko, aber der Patient ist über 80 Jahre, hat eine Niereninsuffizienz und hat einen Schlaganfall gehabt, wenn er 2 von diesen Kriterien erreicht, wenn die zusammenkommen, das wäre dann eine Möglichkeit, auch das Eliquis zu reduzieren. Aber in der Regel volle Dosis, außer bei erhöhter Blutungsneigung. Und wenn erhöhte Blutungsneigung, dann Rivaroxaban, Dabigatran in reduzierter Dosis verabreichen. Also hier ist es noch einmal zusammengefasst, dass man im chronischen Koronarsyndrom eine Woche nur diese Triple-Therapie gibt. Und hier ist noch einmal aufgelistet, dass man diese NOACs bevorzugen soll vor oraler Antikoagulation mit Marcomar. Nun, was ist aus unserem Patient geworden? Der Patient hat ein kardiologisches Rehabilitationsverfahren absolviert, hat wirklich sehr intensiv Sport betrieben. Und Sport ist ein ganz wichtiger Teil auch der nicht-medikamentösen Therapie der Angina pectoris, der chronischen Koronarsyndrome. Er ist also jeden Tag 45 Minuten wandern gegangen, hat eine Herz-Kreislauf-Gymnastik 5-mal pro Woche gemacht, war 6-mal pro Woche Fahrradfahren, jeweils für 25 Minuten, hat 3-mal pro Woche ein Krafttraining gemacht und das Ganze für 4 Wochen. Er hat Schulungen durchgemacht zur Atherosklerose, zur Hypertonie, zur Diätologie und ist psychologisch betreut worden. Und die Rehabilitation ist eine Klasse 1a-Indikation. Wenn es darum geht, Patienten beizubringen, wie sie gesund leben sollen und wie sie ihre Risikofaktoren managen sollen. Und das wird oft vergessen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und wir haben den Patienten am Ende seiner Rehabilitation oder seines Reha-Aufenthaltes dann bei uns ergometriert und Sie sehen, er hat nicht 100, sondern 125 Watt getreten. Er hat eine normale Leistungsfähigkeit erreicht, hat keine SD-Streckensenkungen gezeigt, aber hat immer noch ein beginnendes thorakales Brennen, aber erst bei 125 Watt gezeigt. Das heißt also, das Training, die Rehabilitation hat ihm geholfen und hat seine Angina-Schwelle reduziert. Auch medikamentös hat sich was getan. Wir haben das langwirksame Nitrat weggetan, beziehungsweise war das Nicolan, haben wir weggetan, da hat der Patient immer wieder Kopfschmerzen bekommen und haben dann doch auf Ranexa gewechselt, weil der Calcium-Antagonist zum Nomexo oder zu hoch war in der Blutdrucksenkung. Auch das, deswegen mussten wir auch den ACE-Hemmer wegtun und haben deswegen das Ranexa dazugegeben. Im Alltag ging es ihm deutlich besser seitens der Angina pectoris. Ich habe Ihnen nun in den letzten 20 Minuten gezeigt, wie man medikamentöse Therapie bezogen auf antianginöse Therapie verabreicht, Beta-Blocker und Calcium-Antagonisten am Anfang und dann die anderen Substanzen dazu, je nach klinischer Grundsituation. Und ich habe Ihnen gezeigt, die nicht ganz triviale Antiplättchentherapie bei der koronaren Herzerkrankung. Zum Abschluss habe ich noch die Bedeutung des Sports und der Rehabilitation hervorgehoben. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.